Ich predige heute über Psalm 1 aus dem einen Grund, weil wir jetzt in der Bibel- und Gebetsstunde für das nächste Quartal eine Psalmreihe haben. Und der Psalm 1, den wir gleich betrachten werden, ist sozusagen die Einführung, die Einleitung, aus meiner Sicht auch der wichtigste Psalm mit vielleicht Psalm 2. Also die beiden Psalmen sind sozusagen der Einstieg. Und ich finde, dass es sich lohnt, diesen Psalm auch zu betrachten als Einführung. Und ich mache Mut auch für alle, die vielleicht jetzt sonst nicht in die Gebetsstunde kommen und in die Bibelstunde zu kommen. Die Psalmen sind ein kostbarer Schatz, die der Seele gut tun und einen ermutigen, an Jesus dran zu bleiben und in seinen Herausforderungen und Schwierigkeiten sich an ihn zu wenden und bei ihm Trost, Hilfe, Stärkung und Führung für das eigene Leben zu finden. Diesbezüglich möchte ich ein Buch empfehlen, mache das sehr selten, aber das kann ich mit ganzem Herzen weiterempfehlen. Es ist ein Andachtsbuch von Timothy Keller, der vor kurzem gestorben ist. Seine Bücher sind für mein geistliches Leben in den letzten Jahren wirklich eine Quelle gewesen. Seine Bücher haben mich auf Jesus und sein Sterben und sein Kreuz immer wieder zurückgeworfen, auch in Leid und Schwierigkeiten hindurch. Und gerade dieses Buch über die Psalmen ist für mich persönlich und auch meine Frau, wir lesen das immer fast jeden Tag als Ehepaar zusammen, eine Quelle von Trost, Ermutigung, Stärkung für den Tag. Es hilft uns, auf Jesus zu blicken und auf ihn zu schauen. Ist nicht ganz billig, kostet 25 Euro. Ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs, deswegen habe ich nur 3 dabei. Von daher, ich habe sie extra mitgeschleppt auf dem Rücken. Von daher, mach Gebrauch davon. Wie gesagt, wenn ihr heute kein Geld dabei habt, könnt ihr das trotzdem mitnehmen und gebt mir dann das Geld später. Ich habe auch noch ein persönliches Anliegen und ich denke, dann werde ich auch für die Anliegen, von denen wir eben auch in der offenen Kanzel gehört haben, auch für beten. Die Familie meines Bruders, Thomas, ist 15 Jahre jünger als ich, wohnt in Daden. Die liegen alle im Kinderklinik. Alle werden beatmet. Der Älteste lag am Anfang der Woche auf Leben und Tod. Er hat Asthma. Er ist jetzt mittlerweile über den Berg, aber seine Schwester, die nächste, die liegt auch auf der Intensivstation jetzt mit einer doppelseitigen Lungenentzündung. Die anderen werden auch beatmet, jetzt auf einer Normalstation. Also ich will jetzt nicht von Hiob sprechen, aber die Leute in der Kinderklinik haben gesagt, sowas hätten sie in den letzten 30 Jahren noch nicht gehabt. Und mein Bruder, der war jetzt auch 3 Tage krank, Reizdarm, hat da niedergelegen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Herausforderung für eine Familie ist. Betet für die Kinder und betet auch für meinen Bruder und für seine Frau, dass Gott Kraft gibt, dass Gott ihnen gerade dann in dieser Not und Verzweiflung auch ihnen Kraft und Hilfe gibt. Und dann will ich für ihn beten, aber auch für die anderen einlegen. Und dann steigen wir ins Thema ein. Danke, Herr Jesus, Herr, für dein Wirken auch in der Hauptschule, wo die Katja tätig ist. Danke, dass es diesen Gebetskreis gibt und danke, dass von Ihnen selbst der Wunsch ist, jetzt auf der Klassenfahrt zusammenzukommen. Möchten dich bitten für die Jugendlichen, Herr, dass du ihnen begegnest, dass sie, wenn sie zusammen dein Wort lesen, auch du zu ihnen sprichst, dass sie ermutigt werden, für sich selber und für ihre Klasse zu beten, gesegnet zu werden durch die Begegnung mit dir, aber dann auch ein Segen zu sein für ihre Klasse. Hilf der Katja und auch den anderen Lehrern, auch in den Herausforderungen der Klasse, weise zu sein, Geduld zu haben, besonnen zu sein und trotzdem die Kraft von dir zu haben. Du weißt um andere hier in der Gemeinde, die mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Bitten dich für Karin, die Mutter pflegt, auch für die Reinhild mit ihrem Bruder. Du weißt um den Peter, einen Sohn von Hannelore und Karlfried. Du kannst Herr sie segnen und möchte dich bitten, Herr, dass du dich ihrer erbarmst. Bitten dich auch für die Eva, dass du ihr eine Tür öffnest, Herr Jesus, dass du ihr hilfst, auch mit dem Stress umzugehen. Danke, du bist da. Amen. Sind die Sachen hier ausgeschaltet? Vielleicht gibt das deswegen diesen Überspannungseffekt. Ich weiß nicht. Ja, diese zwei Psalme, da geht es ums Glück. Es ist interessant, unser Psalm beginnt mit dem Wort glücklich ist derjenige, Pünktchen, Pünktchen. Und interessanterweise, deswegen sind diese zwei Psalme auch der Einstieg in die ganzen Psalme. Der Psalm 2 endet, wenn ihr eine Bibel dabei habt, werdet ihr es merken, Vers 12 endet, glücklich ist derjenige, der auf den Herrn vertraut. Deswegen hängen die beiden zusammen. Also der Vers 1 von dem ersten Psalm und der letzte von dem Psalm 2 sind sozusagen eine Klammer. Es geht darum, wie unser Leben gelingt, was Glück ins Leben hineinbringt. Die meisten Menschen denken, Glück ist abhängig von Umständen. Das heißt, wenn die Sonne scheint, bildlich gesehen, wenn alles funktioniert, eben wenn es sowas nicht gibt, wie jetzt im Fall der Familie meines Bruders, ja, wenn keine Krankheit da ist, wenn ich nicht arbeitslos bin, sondern es fluppt karrieremäßig, wenn ja, ich Familie habe, es keinen Stress und keine Schwierigkeiten gibt, ja, dann klappt das mit dem Glücklichsein. Aber die Frage ist, und das ist der Punkt, ich denke, wir haben viele Ältere unter uns hier heute Morgen, die wissen, es gibt nicht nur schönes Wetter. Deswegen brauchen wir auch nicht nur Schönwetterfreunde, die nur uns gut Freund sind, wenn wir gut drauf sind oder wenn alles läuft im Leben. Ich denke, viele sind von euch über 80 oder manche sogar über 90 und die wissen, das Leben ist eben nicht nur eitel Sonnenschein. Oder wie es in einem alten Lied heißt, alle Tage Sonnenschein. Sondern das Leben bietet auch Sturm und ja, Täler, nicht nur Höhen. Und dann ist eben die Frage, wie das Leben dann auch gelingt. Das ist eben der Punkt. Also im Urlaub oder auf einer Hochzeitsreise oder wenn man gesund ist, dann glücklich zu sein, das ist jetzt nicht das Problem. Das gelingt auch Leuten, will ich mal sagen, die nicht eine Glücksformel haben. Aber glücklich zu sein, ein Leben zu führen, das wirklich gelingt, das ist ein Geheimnis, vor allem wenn ja, die Sonne eben nicht scheint. Und da finde ich eben in dem Psalm, den wir eben gehört haben, dem Psalm 1, ein wunderbares Bild für das, was dieses Geheimnis ausdrückt, dieses Bild dieses Baumes. Der grünt, es gibt einen Parallelvers in Jeremia 17, Vers 7, da wird auch noch von dem Grünen, dass man grünt auch in Dürrezeiten. Hier wird nur von der Frucht gesprochen, aber hier auch von dem Laub, das nicht verwelkt. Ein wunderbares Bild von einem Baum, der auch in Dürrezeiten, in Schwierigkeiten, auch bei 3 Monaten kein Regen, trotzdem nicht verwelkt, nicht die Blätter verwelken lässt, sondern sogar noch Frucht bringt. Was für ein wunderbares Bild. Er ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und was er tut, gelingt ihm. Das ist etwas, wonach du dich doch auch sehnst, ich zumindest. So ein Bauch zu sein, der unabhängig ist von Wind und Wetter, Dürren und Trockenheiten. Warum? Weil er, und das ist der Schlüssel in diesem Vers, weil er eine Energiequelle und Kraftquelle hat, die unabhängig ist von den äußeren Umständen und den Wetterkapriolen. Das ist eben kein Baum, der in einem Wadi steht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Wadi ist. Das sind auch Flüsse, aber da fließt eigentlich nur was, wenn es in der Regenzeit richtig doll regnet. Dann ist das ein riesiger Fluss. Aber sobald wieder Trockenzeit ist, ist das Ganze ausgetrocknet. Das ist hier nicht der Fall. Diese Kraftquelle ist immer da. Hier fließt das Wasser immer. Und deswegen ja, weckt zumindest in dieser Vers gerade diese Sehnsucht nach solch einer Kraftquelle, an die wir angeschlossen sind. Deswegen geht es in erster Linie auch nicht um den Baum, sondern das Geheimnis, dass der Baum grünt und nicht verwelkt, liegt ja nicht im Baum selber, sondern das Geheimnis in seinem Glück, in seinem Gelingen liegt da an der Kraftquelle, an den Wasserbächen, an dem er gebunden ist. Und das ist Gott. Psalm 36, Vers 10, ein wunderbarer Vers. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Er ist die Kraftquelle, an dem dieser Baum gepflanzt ist, aus der dieser Baum Saft und Kraft herbekommt, was die Voraussetzung für ein glückliches und erfolgreiches Leben auch in äußeren Umständen ist. Und wie man dann an dieser Kraftquelle, an Gott wirklich angeschlossen ist und daraus lebt, darum geht es letztlich in diesem Psalm. Wie man solch ein erfolgreicher Mensch wird, der unabhängig von äußeren Umständen aus der Kraftquelle Jesu Gottes heraus lebt. Es ist interessant, dass in diesem Psalm nicht nur dieses Bild dieses Baumes an den Wasserflächen steht. Im Gegensatz, obwohl das jetzt nicht gesagt wird, aber wir wissen das gerade, zumindest die Menschen der damaligen Zeit, im Gegensatz zu einem Baum, der eben an so einem Wadi angeschlossen ist, eben der nicht ständig Wasser hat. Das ist das eine Bild. Das zweite Bild ist eben der leichtgewichtige und schwergewichtige. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, der der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Da wird ein zweites Bild benutzt, was sozusagen parallel zu dem anderen Bild vom Baum der Fall ist. Das Bild eines Schwergewichtigen und eines Leichtgewichtigen. Wer weiß, vielleicht von früher, oder manche von euch wissen das, wie früher Weizen gewonnen bzw. geerntet wurde. Man hat das mit dem Dreschflegel sozusagen rausgeschlagen, das Korn, die Spreu, das war so im Prinzip die Schale, die man eigentlich nicht behalten konnte. So, und das Korn war normalerweise schwerer, das, was man ja haben wollte, und deswegen machte man das dann so, um sozusagen jetzt die Spreu von dem eigentlichen Korn, nämlich dem Weizenkorn oder anderen Körnern, zu trennen. Man warf das sozusagen in die Luft, wenn ein bisschen Wind war, natürlich nicht richtiger Sturm, aber so ein bisschen Luft da war. Und was bewirkte das? Das Korn, das schwer war, das fiel dann wieder zurück in die Schale und die Spreu, sozusagen die leichten Schalen, die flogen einfach weg. Die waren leichtgewichtig und flogen einfach weg, die verwehten. Und das schwergewichtige Korn, das fiel wieder runter in die Schale. Und das ist letztlich der Hintergrund hier. Sozusagen parallel zu dem Baum, der in Wasserbächen gepflanzt ist, der auch dann noch Frucht bringt, auch wenn äußerlich die Umstände nicht so toll ist, der ist eben so wie ein Schwergewichtiger, der auch im Gericht besteht. Das ist ja der Hintergrund hier. Von daher geht es letztlich hier in diesem Text nicht nur darum, wie denn unser Leben auf dieser Welt gelingt, sondern wie wir auch vor dem lebendigen Gott eines Tages im Gericht bestehen können. Denn es gibt ja auch Fälle, das muss man einfach auch sagen, das sieht man im Buch Hiob, wo wir sehen, auch in vielen Christen in dieser Welt, da gelingt das Leben eben nicht, obwohl sie mit Jesus leben, aber im Gericht bestehen sie. Deswegen sehen wir auf der anderen Seite, der eben nicht an diesen Wasserbach angeschlossen ist, solch ein Baum, der vergeht eben in den Stürmen des Lebens. Oder in den Dürren deines Lebens. Der grünt dann nicht mehr, der verwelkt, geht ein. So wie die Spreu, die bei der Ernte, so wenn man das auseinander macht, eben nicht bleibt, sondern verweht. Als Bild dafür, dass wir im Gericht Gottes vor dem Thron Gottes als Leichtgewichtige eben nicht bestehen, sondern verurteilt werden. Deswegen ist das die Frage, die uns durch diesen Predigt einfach bekleiden wird, eben diese Frage, wie werde ich solch ein Schwergewichtiger, beziehungsweise jemand, der Glück hat, auch in den Dürren des Lebens. Und es gibt zwei Punkte, einmal abseits vom Bösen zu sein und geprägt vom Wort Gottes. Zunächst einmal Vers 1, wie glücklich ist oder glücklich zu nennen ist derjenige. Und nun folgt eine dreifach negative Beschreibung des Erfolgreichen. Also was er nicht ist, was er nicht macht, dass er eben abseits vom Bösen ist. Der Schwergewichtige lässt sich eben nicht vom Bösen verführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele sagen ja, es ist wichtig, eine wichtige persönliche Beziehung zu Jesus zu haben, zu Gottes Wort. Es ist wichtig, Ja zu Jesus, zu seinem Wort zu sagen, sich damit zu beschäftigen. Wir werden sehen, das ist natürlich schon entscheidend, aber eben nicht nur. Man muss auch an der richtigen Stelle Nein sagen. Nicht nur Ja zu den richtigen Dingen. Und es ist interessant, in diesem Text, da gibt es eine gewisse Steigerung. Es sind ja drei Fälle, die da beschrieben werden. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottes, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo der Spötter sitzen. Und es ist interessant, dass es eine Steigerung da zu sehen ist. Zu einmal, inwieweit man bei dem Gottlosen ankommt oder angekommen ist. Am Anfang heißt es ja, er geht nur mit. Das ist noch im Fluss, also ist noch nicht festgelegt. Er ist zwar schon im Einflusssphäre eines Gottlosen, lässt sich deswegen, weil er mit ihm zusammen ist, auch davon prägen, aber das Ganze ist noch nicht festgelegt. Er hat sich noch nicht gesetzt. Das ist der zweite Fall. Dann steht er schon bei denen. Und am Ende sitzt er mit denen zusammen. Das heißt, man merkt, da ist eine Steigerung da. Ähnlich dann auch im Blick auf die Charakterisierung des Bösen. Am Anfang ist das nur ein Gottloser. Ist jemand, der mit Gott nicht so viel am Hut hat. Also ein Atheist, der nicht an Gott glaubt. Deswegen auch andere Werte hat, aber der das offensiv noch nicht so weitergibt und verbreitet. Im zweiten Fall wird vom Sünder gesprochen. Ein Sünder ist schon jemand, der bewusst Dinge tut, die gegen Gott und sein Wort stehen. Er ist eine Stufe schon weiter. Und wer betritt dann auch den Weg dieses Sünders und macht sozusagen mit? Am Anfang ist er nur dabei, er schaut sich das an, wird davon geprägt. Da kann man häufig auch noch nichts mal für, aber hier betritt er schon diesen Weg der Sünder ganz bewusst. Und am Ende heißt es, dann ist er schon Spötter, ist ein Narr. Wer wissen, das Buch der Sprüche kennt, weiß, dass es im Sprüchebuch auch eine gewisse Charakterisierung von Leuten gibt, die dumm sind. Da gibt es Einfältigen, der es noch nicht so ganz weiß. Das ist vielleicht die erste Person hier, die einfach sich prägen lässt und vielleicht leider auch häufig negativ prägen lässt. Aber da gibt es den Narr, der ist beratungsresistent. Der ist auch richtig zerstörerisch böse, weil er das auch, wovon er überzeugt ist, nämlich in seiner Gottlosigkeit, dann offensiv auch weitergibt. Wir merken, es fängt eben nicht damit an, dass man direkt schon zum Atheisten wird. Der andere versucht auch von seinem Atheismus und seiner Gottlosigkeit zu überzeugen. Sondern es fängt einfach damit an, dass man in der Umgebung von Leuten ist, die einen leider nicht zum Positiven prägen und beeinflussen, sondern zum Negativen. Und je mehr man Zeit mit ihnen verbringt, je mehr man sich davon prägen lässt, übernimmt man irgendwann die Überzeugung. Das Thema schlechthin in unserer Gesellschaft ist ja der Umgang mit Homosexualität. gerade an diesem Thema kann man das sehr, sehr gut erkennen. Vor 50 Jahren hätte niemand gesagt, dass das natürlich ist. Auch Nichtchristen, die mit Gott nichts am Hut haben. Heute gibt es fast 30-40% oder 50%, wenn man evangelische und katholische Christen Anführungsstrichen noch dazu nimmt, dann sind es noch 60-70%, die überzeugt sind, dass es eine ganz normale Lebensäußerung im Blick auf die Sexualität ist. Wie kommt das? Steter Tropfen höhlt den Stein. Schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Das sind zwei Sprichwörter, die aber genau das zum Ausdruck bringen, was ihr Entwicklung nur an diesem Beispiel seht. Wie der Umgang mit Menschen, die ganz anders ticken, irgendwann über längeren Zeitraum die Meinung und die Überzeugung ändern und am Ende dann auch dazu führen, dass man dann auch gottlos lebt. Ich weiß nicht, wer von euch kennt Cliff Richard? War einer der bekanntesten Pop- und Rockstars in, glaube ich, in den 70er, 80er. Er hat gesungen beim ersten Pro Christ, war ich noch selbst dabei, ich habe ihn da gehört, in Essen in der Krugerhalle. Er war ein wirklich Nachfolger Jesu. Viele haben sich gewundert, warum er nicht geheiratet hat. Warum? Weil er homophil war. Also nicht auf Frauen, sondern auf Männer stand. Weil er Christ war und sich von dem prägen ließ, was Gottes Wort sagte, lebt er das nicht aus. Ich bin überzeugt, auch anhand von Matthäus 19 und 20, dass es Menschen gibt, die diese Neigung haben. Nicht die normale Neigung, die eigentlich Gottes Wort uns sagt, aber wir wissen auch nicht, warum das so ist, brauchen wir auch nicht zu ergründen, aber es ist so. Die deswegen auch nicht das leben können, was Gottes Wort uns sagt, dass man als Mann und Frau eine Ehe zwischen Mann und Frau eingeht und dann Kinder bekommt. Für manche geht das nicht, weil sie diese Neigung nicht haben. Und er hat sie nicht ausgeführt und heute lebt er mit einem anglikanischen Priester zusammen. Warum? Weil sich die Meinung in der evangelikalen Welt auch durch die Prägung von der Welt umherum verändert hat und dass mittlerweile sogar Leute, die sagen, ich bin ganz, ganz bei der Sache und folge Jesus, sagen, es ist was ganz Normales. Liebe, das ist das Wichtige. Ich möchte uns einfach sensibilisieren. Wir leben nicht in einer neutralen Welt, sondern unsere Umgebung prägt uns. Und es fängt nicht damit an, dass wir total gottlos dann leben und sogar gegen Gott und sein Wort hetzen. Das machen die wenigsten heute. Aber es fängt damit an, dass wir mit Leuten, die ohne Gott leben, zusammen sind, uns von ihrem Lebensstil und ihrem Denken prägen und irgendwann das übernehmen. Deswegen muss man auch immer wieder aufpassen. Steht auch in ganz vielen Stellen, sogar für Leiter. Was sagt Paulus zu den Ältesten in Ephesus? Habt Acht auf euch selbst. Wer stehe, sehe zu, dass er nicht fällt. Niemand soll meinen, dass er vor diesen Prägungen und Beeinflüssen nicht gefeit ist. Deswegen ist es so wichtig, auch sich gegenseitig zu ermahnen, einen zu motivieren, zu korrigieren. Das ist entscheidend. Und es ist interessant, das nächste Bild, ich finde, das ist sehr, sehr schön. Die Dunkelheit verbreitet das Licht. Ihr seht, der am Anfang ist er noch nicht so auf dem Weg der Spötter. Das heißt, wenn du dich der Dunkelheit öffnest, wenn du dich mehr von der Welt, von dem, was in den Medien ist, dich beeinflussen, prägen lässt, desto mehr wird die Dunkelheit dein Herz und dein Leben fassen und prägen. So wie das hier beschrieben wird, genauso wie in Vers 1. Wir sehen das an Lot, das ist ein super tolles Beispiel. Nachdem er sich für Sodom und Gomorra entschieden hat, 1. Mose 13, da zelte er noch bis nach Sodom, er lebte noch nicht dort. Sondern er lebt als Nomade noch dabei. Im nächsten Kapitel, da wohnte er schon in Sodom. Da hat er sich schon richtig festgesetzt. Und dann wieder ein paar Kapitel weiter, als Gott ihn rettet durch die Engel, da sitzt er sogar im Tor. Da gehörte er zur Nomenklatur dieser Stadt. Nicht mehr als Randsiedler im wahrsten Sinne des Wortes, sondern jetzt war er mittendrin. Er gehörte zur High Society. Und wenn ihr dann die Schwiegersöhne seht und die Töchter bzw. die Frau, dann merkt ihr gerade bei der Frau, wie das Wesen und das Leben dieser Stadt sie geprägt hat. Sie schaute zurück. Sie war innerlich gefesselt an dieses gottlose Leben dieser Stadt. Deswegen sollten wir uns einfach im Klaren sein. Wir leben nicht in einer wertneutralen Welt, sondern wir sollten uns durch diese Beispiele warnen lassen. Es fängt am Anfang klein an, aber deswegen sollten wir ja, den Anfängen schon wehren und ganz klar auch zu bestimmten Dingen Nein sagen. Wenn wir merken, uns prägen Dinge schlecht, zum Beispiel die Medien, und sie prägen unseren Denken, dann sollten wir uns überlegen, ob wir uns die Dinge dann noch anschauen. Das ist natürlich heute schwierig, gerade im Blick auf Homosexualität. Es gibt keinen Rosamunde Pilcher, keinen Tatort mehr, wo diese Dinge nicht propagiert werden. Das ist natürlich schwierig, dann kann man fast gar kein Fernsehen mehr gucken. Oder muss ich alte Videos schauen von Kleine Farm oder von anderen, wo die Werte noch anders waren. Ja, ich sage das jetzt mal so laut, weil ich sage mal, ich bin überzeugt, dass gerade dieses Schleichende, dass man denkt, ist ja völlig normal, die sind doch glücklich, unser Denken prägt. Die leben doch auch glücklich, die lieben sich doch auch. Und das prägt das Denken. Und dann kommen noch andere, ja, da kann man gar nichts machen, die liefern einem dann, will ich mal sagen, auch wissenschaftliche Dinge und schwuppdiwupp ist man gar nicht mehr fest. Das ist der Punkt. Das Gute ist eben, es gibt eben auch das andere. Und deswegen mal weiter. Das Licht vertreibt das Dunkelheit. Das heißt, je mehr du das Licht in dein Leben lässt, wird die Dunkelheit aus deinem Leben vertrieben. Und darum kommt es jetzt drauf an. Es reicht eben nicht nur Nein zu sagen gegen den negativen Einfluss der Dunkelheit, sondern es gilt auch, sich von dem Licht prägen und bestimmen lassen. Denn je mehr wir uns von dem Licht prägen lassen, dem Wort Gottes, uns davon in unserem Denken und dann unseren Handeln bestimmen lassen, desto mehr wird die Dunkelheit, die negative Prägung von unserer Umwelt uns keinen Schaden zuführen. Denn, das ist wichtig, die Dunkelheit kommt nur dann in unserem Leben, die Lügen in unser Leben hinein, wenn wir die Lügen glauben und sie zulassen. Wenn wir aber von der Wahrheit geprägt werden und sie die Wahrheit unser ganzes Inneres und unser Leben prägt, dann hat die Lüge keinen Raum in unserem Leben. Gutes Beispiel ist Abraham. Was hat Abraham immer gemacht? Er hat Altäre gebaut und ist immer dann dorthin gekommen, hat sich erinnert, was Gott und sein Wort sagt. Der Teufel, seine alte Natur, wird ihm sagen, guck mal, der Sobern, der hat jetzt den Sex im Lotto gemacht in Sodom. Der hat jetzt ein tolles Leben. Guck mal, der ist aufgestiegen. Dem geht es viel besser. Du bist der letzte Arsch. Hast nachgegeben. Du kommst zu kurz. Dann kommt er zu dem Altar, wo Gott zu ihm zugesagt hat, du wirst das ganze Land bekommen. Nicht nur diese schönen Orte. Du wirst das ganze Land bekommen. Und du wirst gesegnet sein. Und in dir werden alle Geschlechter gesegnet sein. Er hat zwar von diesem noch nicht so viel gesehen, aber er erinnert sich immer daran, indem er sich gründet auf Gottes Wort und darauf fokussiert ist. Die Wahrheit hat ihn geprägt, deswegen hat er durchgehalten. Und deswegen hatte die Finsternis nicht die Macht in seinem Herzen und Leben. Deswegen schauen wir uns mal, gehen wir weiter. Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ich möchte mit euch mal diesen Kreislauf mal beschreiben, der dahin zu sehen ist. Entscheidend ist die Lust. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht an die Maßstäbe der Welt an, sondern lasst euch verwandeln, Metamorphose, vom Raupe zu Schmetterling, durch Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft nicht mehr, was ich will, sondern was oder was die Welt will, um meine Umgebung, sondern was Gott will. Das heißt, ich richte meine Sinne auf Gott aus. Matthäus 6, Vers 13, ich trachte am ersten nach dem Reich Gottes. Esra 7, Vers 10, Esra Fokus richtete seine Sinne und sein Herz darauf, Gottes Wort zu erforschen, es zu verstehen und zu tun und es dann auch weiterzugeben. Er richtete sein Herz darauf. Das ist die Grundlage. Es fängt immer mit einer Entscheidung an. Ob ich meiner Umgebung folge, ob ich dem folge, worauf ich Bock habe, meinen Gefühlen oder lasse ich mich von meinen Umständen prägen oder richte ich meinen Fokus auf Gott. Was will wer? Er. Ich prüfe nicht mehr, was ich will, sondern was der Wille Gottes ist. So, und wo finden wir den Willen Gottes? Natürlich in Gottes Wort. Deswegen habe ich Lust an diesen Gesetz. Sinne darüber nach, Tag und Nacht. Das ist dann die Konsequenz. Wenn ich mich darauf eingerichtet habe, zum Beispiel auch eine Frau zu heiraten, dann verbringe ich meine Lebenszeit mit ihm. Dann mache ich jetzt nicht nach dem Hochzeitsurlaub, sage, jetzt kannst du wieder in deine Wohnung fahren, ich gehe in meine Wohnung, ja, und ab und zu treffen wir uns. Nein, dann sind wir eine Einheit, dann lebe ich das, was ich vor dem Traualtar bekannt und mich dafür entschieden habe, eine Einheit zu bieten, lebenslang. Und wenn ich mich entschieden habe, zu fragen, was will Gott, was ist er, ich will, habe eine Lust daran, seinen Willen zu erkennen und zu leben, dann beschäftige ich mich mit Gottes Wort. Das ist eine logische Konsequenz daraus. Und dann das zu erkennen, was Gott sagt. Deswegen sind die Psalme so gut. Zum Beispiel Psalm 77, gerade auch, wenn Psalmisten manche Wege Gottes nicht verstehen. Sie wissen um eine Verheißung und dann könnt ihr Psalm 77 mal euch anschauen. Dann diskutieren sie mit Gott. Sie meditieren darüber. Du hast gesagt, du bist gut für immer. Aber wie ist das jetzt mit dem, was ich erfahre? Bist du es immer noch? Das heißt, mit Gott auch zu ringen, auch im Gespräch mit ihm, ja, was heißt das denn jetzt für mich? Es scheint ja so von der Realität, dass das, was du sagst, dem widerspricht. Wie kann ich das einordnen? Ich gedenke der alten Zeiten, der vergangenen Zeiten, ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen, mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Gnade? Hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat er vergessen? Er hat doch versprochen, deine Güte währt für alle Zeiten, bis die Wolken ziehen. Das heißt, dass man im Gespräch ist mit Gott, erkennt, was sein Wille ist und was das für mein Leben bedeutet. Deswegen geht es im Bibellesen nie und auch im Gottesdienst nicht nur darum, ja, jetzt habe ich es mal hinter mich gebracht, ich habe meine Pflicht erfüllt, sondern es geht ja darum, dass ich Gottes Willen erkenne, dass ich Lebenskraft bekomme für die Herausforderung meines Lebens, dass ich trotz der Dürre, in der ich mich befinde, trotzdem grüne, weil ich mich an Jesus halte und sein Wort. Und deswegen muss ich im Gespräch mit ihm sein. Und dann will es mich prägen, in Herz und Hand. Wir merken, wenn es mich dann prägt, dann habe ich wieder neue Lust auf ihn. Und sozusagen der Kreislauf des Lebens beginnt von neuem. Deswegen möchte ich schließen. Folie weiter. Deswegen geht es beim Bibellesen und auch bei der Beschäftigung seines Wortes nie letztlich darum, irgendwie ja, was abzuhaken, sondern es geht darum, dass ich entdecke, was Gottes Wort mir zu sagen hat. Dass ich gespannt davon bin, wie Gottes Wort mir heute, wenn ich die Bibel lese, mir hilft in den Herausforderungen meines Alltags. Und dass ich gierig darauf bin, dieses Wort zu lesen. Eben wie hier der Psalmbeter, Psalm 119, Vers 62. Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen großen Schatz findet. Das Wort, was hier steht, heißt eigentlich Beute. Eine Beute, die man nach einem Feldzug erreicht. Das bedeutet auch letztlich, dass die Beute einem nicht zufällt. Dafür muss man kämpfen. Um die Schätze von Gottes Wort zu bekommen, da muss man auch häufig kämpfen. Nicht nur einmal lesen, sondern mehrmals lesen. Vielleicht auch eine Hilfe zum Verständnis zu bekommen. Dran zu bleiben, bis man diese Beute dann in den Händen hat und sich dann darüber freuen kann. Ein letztes Zitat von Timothy Keller noch an dieser Stelle. Die Bibel kennenzulernen und zu vertrauen erfordert einen Kampf. Wir müssen unsere überfüllten Terminkalender bekämpfen, unseren zerstreuten Geist, unser träges Herz und die Meinung und Geringschätzung der Welt. Aber wenn wir siegen, ist unser Lohn das reinste Gold. Ich mache euch Mut, mit dieser Leidenschaft wieder neu, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Und nicht nur morgens mal 5 Minuten, nicht nur Losungshappen am Morgen, sondern intensiv auch mehrere Kapitel zu lesen. Über den ganzen Tag dann über diesen Text nachzusinnen. Sich bewusst diese Verse am Morgen auch vielleicht mittags oder abends nochmal in den Sinn zu rufen. Dass das Wort, die Wahrheit seines Wortes mein Innerstes prägt und Vertrauen zu dem entsteht, um den es in diesem Wort geht. Und damit sind wir wirklich dann am Schluss, nämlich am Schluss von der Einleitung, Kapitel 2, Vers 12 am Ende. Das Ziel letztlich Gottes Wort ist, dass wir Vertrauen in den bekommen, der uns in diesem Buch offenbart wird. Nämlich unser Schöpfer, Gott, der Vater und unser Herr Jesus Christus, der alles für uns getan hat. Deswegen geht es in Kapitel 2 dann auch um Jesus. Eigentlich um Salomo, aber eigentlich geht es um Jesus, den Sohn Davids. Und dem wollen wir vertrauen. Glücklich ist derjenige, der auf ihn vertraut. Und dazu macht Gottes Wort uns Mut. Dazu soll eigentlich jede Gebetsstunde, jeder Gottesdienst, jedes Lied Mut machen, diesen Gott zu vertrauen im Alltag. Wir werden gesendet in den Alltag. Wir kommen vom Alltag mit unseren Herausforderungen und Nöten und Schwierigkeiten und werden wieder in den Alltag gesendet. Und dafür brauchen wir Gottes Wort, das uns Mut macht, diesem Herrn zu vertrauen in den Herausforderungen unseres Lebens, auch in den Dürrezeiten. Uns daran festzuhalten, egal was kommt. Und das Tolle ist, dass uns unser Herr Jesus, wenn wir ihm begegnen, wieder auch zurück ins Wort führt. Auch wieder ein Lebenskrauslauf. Das Wort führt zu Christus und Christus führt zum Wort hin. Und das ist auch ein Lebenszyklus, der uns dann wachsen und reifen lässt. Das ist das, was uns die Psalme deutlich machen. Und am meisten die Psalme unseres wunderbaren Königs David, der das eben praktiziert hat, der in seinem Wort zu Hause war, das Wort liebte und deswegen große Sehnsucht hatte, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, auch in der Gemeinschaft von anderen. Er sehnte sich danach, aber mit dem einen Ziel, die Freundlichkeit Gottes zu sehen und zu erfahren. Psalm 27, Vers 4. Und deswegen Gott zu vertrauen, auch in den Schwierigkeiten, Nöten unseres Lebens. Und wer das hat, wer das tut, der hat ein erfolgreiches Leben, dessen Leben gelingt. Der ist solch ein Baum, der an Wasserflächen gepflanzt ist und der seine Frucht bringt, auch in Dürrezeiten. Das Leben von David ist der beste Beweis dazu. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken für dein lebendiges Wort und wollen dich von Herzen bitten, dass du uns hilfst, dein Wort ganz zu vertrauen, deinem Wort zu Hause zu sein, es lieb zu haben. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen unter uns, von meinen Geschwistern, Herr, dass er in dieser Woche doch etwas entdeckt, was ihn Mut macht, was ihm Orientierung gibt für sein Leben, was ihm Kraftquelle wird. Ich wünsche mir für uns alle, Herr Jesus, Herr, dass wir solche Bäume sind, Herr, die grünen, die Frucht bringen, auch unter Druck und Schwierigkeit und Dürre. Zu deiner Ehre. Amen.
Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, ihn, durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde. Ihn hat er zum wahren Hirten seiner Gemeinde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Gottes Gnade sei mit euch.